Hallo, ich bin Caro und ich lese den Predigtext von heute. Der steht im Psalm 126. Ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr den Zion wiederherstellt, wir sind wie Träumende, dann füllt sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel. Dann sagt man unter den Völkern, groß erweist sich der Herr, so an ihnen zu tun. Groß erweist sich der Herr, so an uns zu tun. Wir sind voll der Freude. Stell du, Herr, uns wieder her, so wie die Wardes im Negev. Die jetzt säen mit Tränen, in Jubel werden sie ernten. Der dahin geht und weint und dabei die Keimlinge trägt, der kommt wieder in Jubel und trägt dabei seine Gaben.
Ja, hallo und auch ein herzliches Willkommen und ein frohes neues Jahr von mir. Und auch ein gesegnetes Jahr. Ich habe das gerade schon sehr oft gesagt, aber es hat, glaube ich, ich habe es noch nicht jedem gesagt. Deswegen nochmal offiziell von hier. Ich habe euch heute wieder einen Psalm mitgebracht. Also es ist nicht so, als dass wir jetzt die Psalmreihe irgendwie auf immer und ewig weiterführen vom letzten Jahr. Aber ich dachte, dieser Psalm passt ganz gut. Und in den nächsten Wochen werden wir noch sehr viele tolle, unterschiedliche auch Gastprediger hier haben. Und da dachte ich, ja, macht es irgendwie gerade noch keinen Sinn, eine neue Reihe zu starten. Und deswegen nochmal ein Psalm. Bevor wir aber richtig starten, möchte ich noch kurz beten. Gott, ich danke dir für diesen Psalm und ich danke dir jetzt für diese Zeit. Und ich bitte dich, dass du ja unsere Herzen öffnest, unser Innerstes öffnest, dass du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du, dass wir dir begegnen können, dass wir deine Gegenwart spüren können. Amen. Ja, es wurde ja auch schon erwähnt und das ist wahrscheinlich gerade das Thema der Woche. Wir stehen vor einem neuen Jahr. Ein frisches Jahr steht vor uns. Und ich habe vor einer Woche mit meiner Frau und dem Jahreskalender hingesetzt und ein bisschen Zeit genommen und so ein bisschen das Jahr geplant. Und es war ein sehr eigenartiges Gefühl, sich vor einen leeren Kalender zu setzen. Also ein Kalender, wo noch gar nichts drinsteht. Keine Veranstaltung, kein Meeting und so weiter. Es ging aber dann doch ganz schnell, dass man, als man alles, was schon irgendwie feststeht, da eingetragen hatte, ja, hat sich irgendwie dann doch alles ganz schnell gefüllt. Und dann schaut man so ein bisschen durch die Monate, durch die Wochen und versucht so die Punkte miteinander ein bisschen zu verbinden. Und dann wird schon etwas klarer, wie so das Jahr aussehen könnte. Oder zumindest die nächsten Monate. Ja, also ich habe jetzt noch nicht meinen September geplant, ganz ehrlich. Und dann dachte ich so, ja, da sind ein paar ganz schöne Sachen dabei, ein paar schöne Wegstationen, ein paar schöne Etappen. Und irgendwie fühlt man sich so wie ein Pilgerer, wie so jemand, der durch das Jahr, zum Jahresende hin wieder wandert, wie so ein Wanderer durch das Jahr. Und das dachte ich, passt vielleicht mit einem Pilgerlied ganz gut, mit dem Psalm 126. Aber als ich mir das so anschaute und mir so anschaute, was so in dem Jahr anliegt für mich, dachte ich, also mal ganz ehrlich, sind es wirklich die Events und die Wegpunkte und alle Vorhaben, die darüber entscheiden, ob mein Jahr gut wird oder nicht? Oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Faktor? Und mich hat dieser Psalm 126 sehr angesprochen, weil er, wie schon gesagt, zum einen ein Wanderpsalm ist, so ein Pilgerpsalm, den man auf einem Weg, der über einen längeren Zeitraum ist, sich mitnimmt, wo es verschiedene Stationen gibt. Und zum anderen, weil in diesem Psalm eine bestimmte Hoffnung inne liegt, sozusagen dieser Faktor X. Die Hoffnung auf das Wirken und Eingreifen und auf das Verändern Gottes. Und genau das hat mich darin angesprochen. Und ich hoffe, dass dieser Psalm auch für euch alle, für uns hier, auch etwas mitgeben kann auf dem Weg durch dieses Jahr. Eine Hoffnung, eine Kraft, eine Verbundenheit mit diesem Gott, die durch alle Wegpunkte, durch alle Vorhaben, die man so hat, irgendwie hindurchstrahlt und die vielleicht letztlich das Jahr gut macht. Und ich fand auch diesen Psalm sehr schön, der mit sehr schönen Bildern arbeitet. Zum Beispiel, wie er diese Hoffnung in diesem fünften Vers auf den Punkt bringt, mit unter Tränen sehen und unter Freuden ernten. Finde ich eine unglaublich hoffnungsvolle Aussage. Und man könnte es wohl kaum empathischer, liebevoller in einem Satz formulieren. Ja, und das bringt mich zum ersten Punkt, die Hoffnung des Psalms. Dieser Psalm gehört zu einer Teilsammlung in dem Psalm der sogenannten Zions Wallfahrtslieder oder kurz gesagt zu dem Pilgerbüchlein. Also es gibt eine Reihe an Psalmen, die wurden auf dem Pilgerweg, den man damals sie auf sich genommen hatte, um zum Tempel nach Jerusalem zu laufen, gesungen oder verinnerlicht oder man hat sie mitgenommen. Und das ist eine Zusammenstellung der Psalmen von 120 bis 134. Wurden ungefähr so vor 400 vor Christus verfasst, also eigentlich relativ spät. Und einige, zwei Psalmen nämlich, hat man extra noch geschrieben, damit sie in dieses Büchlein reinkommen. Das Besondere an diesem Pilgerbüchlein ist, dass es relativ kurz ist. Das ist vielleicht, heute spielt das keine große Rolle mehr, aber damals war es wichtig, wie viel Papier man verbrauchte, um einen Text abzudrucken oder wie viel man schreiben musste. Aber dieses Pilgerbüchlein passte auf eine sehr kurze Papyrusrolle. Und damit war sie für den einfachen Mann relativ erschwinglich. Vielleicht am erschwinglichsten. Und nicht nur der Preis scheint entscheidend für die Popularität dieses Buches beim normalen Volk zu sein, sondern auch die Lebensperspektive, die in diesen Psalmen inne liegt. Denn diese Psalmen spiegeln Bilder von der Lebenswelt der einfachen Leute wider, nämlich der Handwerker und der Kleinbauern. Zum Beispiel Psalm 129, wo das Leid und die Notwendigkeit von Leid mit einem Acker verglichen wird, der durch das Pflügen umgebrochen und zerfurcht werden muss. Auch eigentlich ein sehr schönes Bild, aber halt eines, was ein Bauer viel besser versteht als irgendjemand anders, weil er versteht, es muss da eine Bewegung in dem Boden passieren, damit wieder was Neues wachsen kann. Diese Psalmen zeichnen sich besonders durch ihren alltäglichen Bezug also aus. Und das merkt man auch in der theologischen Blickrichtung, die sie haben. Denn es gibt viele Psalmen und gerade viele, die über Zion, also über den Tempel und über Jerusalem schreiben, dass dieser Wirkungsort Gottes nur dort stattfindet, nämlich dort am Zion, dort am Tempel. Aber diese Pilgerpsalmen haben noch viel stärker einen Bezug in den Alltag. Der Theologe Erich Zenger schreibt, und das könnt ihr jetzt nicht mitlesen, müsst einfach nur zuhören, das steht nicht im Heft, der am Zion als Ort brüderlicher, kultischer Gemeinschaft erlangte Segen soll die Wallfahrer begleiten, wenn sie in die profane Welt zurückkehren. Der Segen des Schöpfergottes, der die Welt als Lebenshaus geschaffen hat, soll vom Zion her seine Fruchtbarkeit gerade fern von Zion bewähren und entfalten. Also der Wirkungsradius Gottes ist nicht nur an einem bestimmten religiösen Ort, dort am Tempel oder da am Gottesdienst oder da in der Kirche, sondern bewusst im ganz normalen alltäglichen Leben. Das wird hier sehr unterstrichen. Und so ist auch die Hoffnung des Psalms eine, die ganz klar im Alltag der Hörer verortet ist. Wir sind wie Träumende. Stelle du uns her wieder her. Wie die Wadis im Negev. Stelle du uns wieder her. Es ist eine Bitte um Veränderung. Es ist der Widerstand gegen die Versuchung, den Status quo als die normale Realität oder die immerwährende Realität zu akzeptieren. Es ist ein Aufbäumen dagegen, dass, so wie es jetzt ist, alles in Ordnung ist. Hier gibt es Träume und Wünsche und Veränderungen in diesem Psalm. Dieser Psalm spricht von einem Zustand, der noch nicht ist, auf den gehofft wird. Und dies wird mit dem Mechanismus aus der Bauernwelt verbunden, nämlich von Säen und Ernten. Und das ist auch eine sehr interessante Verbindung, die später Jesus immer wieder aufgreift. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus und das Samenkorn. Jesus spricht immer wieder von so einer Hoffnung, von einer Hoffnung auf Veränderung. Eine neue Ordnung, eine Wiederherstellung. Er nennt es Gottes neue Welt oder Reich Gottes. Und er verwendet das sehr oft, indem er es versucht, ja, in Verbindung mit einem Samenkorn. Zum Beispiel schreibt er in Markus 4, wo es einige Beschreibungen über diese Gottes neuen Welt gibt. Mit dem Aussehen eines Samenkorns verdeutlicht er es da. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so wie mit dem Mensch, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Tag und Nacht. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und weiter dann kommt das nächste Gleichnis. Und er, also Jesus, sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird auf das Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, so dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Und solche und ähnliche Gleichnisse gibt es noch viel mehr, die Jesus erzählte. Jesus benutzte viele dieser Gleichnisse, um die Vorstellung der Hörer über Gott, die Vorstellung, die Hörer haben über Gott, und somit auch meine eigenen, ja, zu durchbrechen oder sie auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren. Und das ist bitter nötig, meinte zumindest Jesus. Es muss wohl so sein, dass all meine Bilder und Vorstellungen über Gott tendenziell falsch sind und mir so die Offenheit für diesen Gott irgendwie fehlen muss. Welche Vorstellungen sind nicht alles in meinem Kopf über diesen Gott? Darüber, wie er zu sein hat, wie er sein soll, was er zu tun hat, welche Verantwortung er hat, wie er mir begegnen soll, wie das aussehen soll, wie es sich anfühlen soll, was dabei passieren muss. Und oft hindern genau diese Vorstellungen, diese meine Vorstellungen, mich daran, diesem Gott wirklich begegnen zu können. Und das sehen wir auch in der Bibel. Niemand hätte wohl so einen Messias erwartet wie diesen Jesus, so einen Heilsbringer. Niemand hätte sich diesen Retter so vorgestellt, dass dieser Retter am Kreuz endet. Die Königreiche und das, was einen doch irgendwie in den Bann zieht und was doch, wo man denkt, das ist das Richtige, das kommt doch immer mit Macht und Kraft. Aber Jesus sagt, mein Königreich kommt wie ein Samenkorn. Und die Frage ist, ob mein Erdboden wirklich bereit ist, dieses Samenkorn zu empfangen. Es ist eine gute Frage, die man sich mal mit ins neue Jahr nehmen kann. Wie ist der Boden meines Herzens beschaffen? Könnte da so ein Samenkorn aufgehen? Einige Verse vorher erzählt Jesus in seiner Rede in Markus 4 folgendes Gleichnis. Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, viel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus spricht über den Samen, der in den Boden gesät wird. Dieser Samen ist das Königreich Gottes. Die Geheimnisse dieser Welt Gottes. So wie Gott ja, uns begegnen möchte, wie Gott auf dieser Erde sich präsentieren möchte, wirken möchte. Und alles, ja, so wie Gott sich auch durch Jesus bekannt gemacht hat. Durch seine Person, durch sein Wirken, durch das Reden von diesem Jesus. Und all das, was es mit sich bringt, als diese neue Schöpfung in diese bestehende, ja, im Bestehenden herausbricht. Offiziell beginnt das mit der Auferstehung Jesus, ja, zu Ostern, als diese neue Schöpfung in das Bestehende eingreift und der Tod besiegt ist. Jesus spricht in Gleichnissen, denn was ich denke, was dieses Reich Gottes mit sich bringt, wird es nicht sein. Und mein Denken muss erstmal offen werden dafür. Jemand schrieb mal in einem Kommentar Folgendes. Wesentlicher Punkt der Gleichnisse von Jesus war, dass jegliche Vorstellung vom Reich Gottes, die jemand unter den Zuhörern haben konnte, immer ein komplettes Missverständnis ist. Erwähne den Begriff Messias, Erlöser, und sie hatten einen König auf einem Pferderücken vor Augen, nicht einen Zimmermann am Kreuz. Oder man denkt eher an einen Angehörigen einer Königsfamilie, nicht an einen bäuerlichen Passanten auf einem Eselsrücken. Sage Vergebung und wir als Menschen würden wohl damit anfangen zu bestimmen, wie die Regeln sind, wann mit dieser Vergebung Schluss ist. Dieses Reich Gottes ist wie ein Same. Das bedeutet, es kommt sehr behutsam. Es gibt andere Teile in der Bibel, die natürlich davon sprechen, dass Gott mit Macht kommt, mit großer Macht. Und ich glaube auch, dass es so ist. Aber in dem Moment, wo Jesus darüber spricht, wie dieses Reich Gottes in unsere, in dein, in mein Leben kommt, spricht er sehr oft davon, über diesen Samen. Nicht, weil dieser Samen irgendwie schwach ist. Also, dass es keine Auswirkung für mich haben könnte oder dass dieses Reich Gottes nicht mein Leben auf den Kopf stellen könnte, sondern weil es verletzlich und klein in mein Leben hineinkommt. Ja, und oft auch etwas versteckt vielleicht. Ich weiß nicht, wie so eure Agrarfähigkeiten sind oder ob ihr schon mal was gesät habt. Ich habe es noch nicht, aber nicht so oft, aber man kann sich das gut vorstellen, wenn man so einen kleinen Samen hat und man wirft den auf den Boden. Das gibt Samen, der ist so klein, dass sobald er auf den Boden fällt, er irgendwie weg zu sein scheint. Man fragt sich, oh, wo ist er jetzt? Ist er noch da? Und selbst dann, wenn es im Boden liegt, passiert erstmal nicht viel. Zumindest von oben sichtbar. Doch so ein kleines Samenkorn kann eine riesengroße, behutsame Macht entwickeln. Es kann ein großer Baum daraus entstehen. Oder es kann ein großer Baum vor dem Wohnhaus entstehen, dessen Wurzel den Bürgersteig aufwölben und die Asphaltschicht durchbrechen. Das ist besonders schön an so Fahrradwegen, ja, wenn man auf einmal so einen riesen Absatz hat. Es kommt behutsam, langsam. Und anfangs mag es vielleicht nur ein kleines Samenkorn sein, aber es hat die Kraft, ja, sogar Radwege zu zerstören oder Abwasserleitungen oder vielleicht die Fundamente von einem Haus. Jesus sagt, diese Kraft ist verändernd. Sie ist stark. Sie kommt verletzlich wie ein Baby zum Beispiel zu Weihnachten. Wie ein Baby in einem Stall irgendwo in einem scheinbar unbedeutenden Landstrich. Vielleicht wäre das heute so, wie wenn dieses Weihnachten wäre vielleicht heute so, wie wenn ein Baby irgendwo unter der Brücke geboren worden wäre. Und die Obdachlosen wären die Hirten. Irgendwie doch sehr unscheinbar. Und nicht nur der Anfang dessen, wie Gott in diese Welt kommt zu Weihnachten, war sehr zerbrechlich und verletzlich. Auch sein Wirkungsradius in dem, ja, in dem Leben, in meinem Leben, jetzt scheint es irgendwie das Gleiche zu bedeuten, verletzlich und zerbrechlich. Vielleicht wird es sich so anfühlen, wenn man diesem Reich Gottes vertraut, als wäre man einem Fehler erlegen oder wie ein Schlag ins Gesicht. Wie kann man überhaupt an sowas Sanftes, Schwaches und Zerbrechliches glauben? Ein Baby, Jesus als ein Gekreuzigter. Wie soll ich mein Leben finden, indem ich es verliere? Wie soll ich Reichtum erlangen, indem ich alles weggebe? Das klingt da eigentlich wie ein kompletter Fehler, oder? Und wie kann dieser Gott in meinem Leben mehr Größe und Gegenwart entfalten, wenn ich vielleicht gerade durch schlechte Zeiten gehe? Wie soll dieser Gott in meinem Leben präsenter sein, wenn er doch so abwesend scheint? Das klingt doch alles nach einem Fehler, oder? Die Veränderung kommt wie ein Samen in mein Leben. Und die Frage ist, möchtest du das in deinem Leben so einbauen? Kannst du das akzeptieren, diesen Fehler? Und möchtest du das in dein Leben einbauen dieses Jahr? Bist du bereit, so einem Gott zu begegnen? Möchtest du dieser Nachricht Aufmerksamkeit schenken? Wo auch immer du in diesem Prozess in deinem Leben gerade bist, magst du diesen kleinen Samenkorn vertrauen? Auch wenn es scheinbar verloren scheint im Boden oder keine Pflanze zu sehen ist. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Im Jahre 2007 gab es in den USA in Washington ein interessantes Experiment. Ich weiß nicht, vielleicht hat es einer von euch gesehen. Das war so ein, gab es auch als so ein YouTube-Film, der dann in allen Netzwerken irgendwie so umherging. Das ist schon über 10 Jahre her. Ich erinnere mich nicht mehr selber, aber ich habe es jetzt mal wieder entdeckt und dachte, das war interessant. Und zwar, das Experiment war folgendes. Es spielt sich in dem Eingangsbereich von einer U-Bahn-Station ab. Es ist Freitag in einer ganz normalen Arbeitswoche, morgens kurz vor 8, also in der absoluten Rush-Hour. Und man sieht ja einen Ausschnitt von diesem U-Bahn-Eingang und alle stürmen da irgendwie durch den Eingangsbereich. Alle versuchen möglichst effektiv schnell an ihr Ziel zu kommen. Die Eltern schieben ihre Kinder möglichst schnell voran. Jeder versucht schnell noch einen Kaffee zu trinken. Jeder scheint etwas zu spät. Alle haben Angst, dass sie es nicht pünktlich schaffen. Jeder hofft, dass sich der Zug nicht verspätet. Und da steht dann auf einmal ein junger Mann mit einer schmuddeligen Jacke. Und er schafft es, eines der kompliziertesten Stücke der Welt auf der Violine zu spielen. Nur wenige können dieses Stück überhaupt spielen. 14 Minuten lang, er schafft es ohne Fehler. Und er spielt es auf einem sehr teuren Instrument, nämlich auf einer Original Stradivari aus dem Jahre 1713, die 3,5 Millionen Dollar wert ist. Und sein Name ist Joshua Bell, einer der wohl besten Violinisten der Welt. Noch 2 Tage vorher konnte man ihn im Konzertsaal hören für ungefähr $100, die Eintrittskarte. Und hier spielte er aber in einem U-Bahn-Eingang als ein Experiment. Man möchte nämlich herausfinden, wie viele Leute anhalten und dieser Musik ja Beachtung schenken. Und man hatte vorher so den Leiter der Washingtoner Symphonie gefragt und er meinte, ja, es werden vielleicht so, werden nicht alle stehen bleiben, ist ja ganz klar, aber vielleicht so 75 bis 100 Leute. Immerhin ist das einer der besten Musiker auf dem besten Instrument, das schwierigste Stück, absolute Superlative. Das Ergebnis war, von den über 1000 Passanten in dieser Zeit bleiben exakt 7 Leute stehen. 7 Leute bleiben stehen. Sie hatten keine Ohren zum Hören. Sie hörten die Musik, aber sie haben sie nicht wirklich gehört. Wenn Jesus über das Königreich Gottes spricht, dann weist er immer wieder darauf hin, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Wenn ein großartiger Musiker spielt, aber niemand zuhört, ist ja eigentlich die Frage, ist er wirklich gut? Überleg mal, was macht den Unterschied aus zwischen diesem Mr. Bell in der U-Bahn und dem im Konzertsaal? Warum hört man einmal überhaupt nicht hin und gibt nicht mal einen Cent vielleicht in den Hut? Aber in einem anderen Moment, in einem anderen Kontext, geben Leute mehrere hundert Dollar dafür aus oder Euro, diesen Mann zu hören. Jesus, der wohl größte Erzähler mit der größten Botschaft, gute Nachricht für alle, dieser Gott ist kein Monster, er ist ein Wesen voller Liebe, Gnade und Vergebung. Er möchte dich einladen zu einem Leben mit diesem Gott. Und trotzdem habe ich dafür Ohren zu hören, ist die Frage. Und das bringt mich schon so zum Ende dieser Predigt. Überleg mal für dich, und das könnte vielleicht eine gute Übung zum Anfang des Jahres sein. Wenn du in diesem Jahr auch ja mit diesem Gott durch das Jahr gehen möchtest, wenn du ihn erleben möchtest, wenn du etwas von diesem kleinen Samenkorn in deinem Leben spüren möchtest, wann fällt dieses Korn auf guten Boden und wann nicht? Wann befinde ich mich in diesem U-Bahn-Trakt und wann im Konzertsaal? In welchen Situationen bleibt für dich etwas bestehen von dieser Botschaft Gottes? In welchen Situationen kannst du die Gegenwart Gottes ja erleben und genießen auch? Und wann rennst du irgendwie vorbei und wann scheintest du es zu verpassen einfach? Frag dich doch mal Anfang dieses Jahres, welche Rolle soll dieser Gott für dieses Jahr spielen? Und vielleicht wäre diese Konsequenz daraus, sich, ja, wie man so mit einem Kalender sich auf das Jahr vorbereitet, sich auch irgendwie auf diesen Gott vorzubereiten. So wie man sich Zeit für sich selbst in den Kalender schreibt oder für Urlaub, für Familie oder für Freunde, wie man sich da Zeit einplant. Vielleicht wäre es auch mal interessant, sich Zeit mit diesem Gott einzuplanen, um mir bewusst zu machen, in welchen Momenten kann ich diesem Gott wirklich begegnen? In welchen Momenten habe ich Ohren, die hören? In welchen Situationen ist dieser Boden meines Herzens bereit, diesem Samenkorn der neuen Welt Gottes genügend Nährstoffe zu geben? Ich wünsche mir für uns als Kreuzberg-Projekt Ohren, die hören, Herzen, die fühlen, Augen, die sehen, Hände, die helfen, die tun, Münder, die sprechen. Und das alles mit dem Ziel, Gottes neue Welt ein Stück mehr Realität auf Erden, hier in unserem Stadtteil werden zu lassen. Amen.